Man ist ja sozusagen froh, wenn man einfach junge Menschen für Diabetologie begeistern kann. Und es ist ja ein hochspannendes Fach. Es gibt ja immer ganz viel Neues, viele neue medikamentöse Therapien in den letzten Jahren. Es wird an der Heilung des Diabetes geforscht mit Stammzellen und so weiter. Also es ist ja extrem sehr weitreichendes Feld. Und das muss man erstmal aber an die jungen Menschen herantragen.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Nachwuchsmangel und Nachwuchsgewinnung, Fort- und Weiterbildung für Ärztinnen und Ärzte und für Gesundheitsfachkräfte. Der Diabeteskongress, die Diabetes-Herbsttagung und weitere Veranstaltungen, Stipendien, Förderprogramme, Zertifizierungen. All das beschäftigt die Geschäftsstelle der Deutschen Diabetesgesellschaft in Berlin Tag für Tag. Mittendrin meine heutige Gesprächspartnerin Sabrina Witte, Teamleiterin der DG Akademie und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen, Frau Witte.
Hallo, Frau Finkenauer. Schön, hier zu sein.
Sehr schön, dass es geklappt hat und dass Sie Zeit haben für O-Ton Diabetologie. Ja, liebe Frau Witte, da ich ja als Redakteurin der Diabeteszeitung viel mit der Geschäftsstelle der DDG zu tun habe, weiß ich, dass dort immer viel los ist.
Das stimmt.
Ja. Wie ist denn Ihr Tag bisher verlaufen? Was hat Sie in der Geschäftsstelle beschäftigt?
Tja, also das ist eine ganz interessante Frage. Also in meiner Position muss ich immer extrem schnell umschalten und habe total vielfältige Aufgaben und ja, heute Morgen habe ich angefangen, mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung über die Schulungsprogramme im DMP zu diskutieren. Dann kam die Kollegin und hat über die Keynote-Speaker des nächsten Kongresses gesprochen. Dann haben wir ein Meeting gehabt zur Eröffnungsveranstaltung der Herbsttagung. Und danach habe ich Vorstellungstermine für eine neue Stelle in der DDG-Akademie mit einer Kollegin koordiniert. Und wiederum danach war nochmal ein Meeting zur Kursplanung für die Kurse in der DDG-Akademie für 2025. Und jetzt sitze ich hier im Podcast.
Ja, also das ist ja wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und ja, vielfältig.
Also ich mache das jetzt seit 2016 und es macht wirklich richtig doll viel Spaß, gerade wegen der Abwechslung. Und man hat einfach so viele Kontakte mit sehr unterschiedlichen Menschen und ganz viele verschiedene Themen und ja, wenn man gerne so ein bisschen umtriebig aktiv ist, dann ist das genau der richtige Job.
Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu einem Thema, das die DDG sehr stark umtreibt, nämlich der diabetologische Nachwuchs. Die DDG bemüht sich ja sehr stark darum, dass junge Ärztinnen und Ärzte, aber auch Gesundheitsfachkräfte in die Diabetologie kommen, sich dafür begeistern, sich dafür entscheiden. Mit welchen Herausforderungen ist die Fachgesellschaft denn hier konfrontiert?
Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, Frau Finkenauer, weil zum Beispiel an den 37 staatlichen medizinischen Fakultäten in Deutschland ist das Fach Diabetologie nur noch an 8 Lehrstühlen sozusagen repräsentiert. Das ist doch recht wenig für eine Erkrankung, wo man bedenken muss, dass jeder 5. Patient, der in eine Klinik kommt, einen Diabetes hat. Oder wir haben 9 Millionen Menschen mit Diabetes, Dunkelziffer nochmal 2 Millionen Menschen. Und dafür finden wir, dass das doch sehr unterrepräsentiert ist. Und das bedeutet, dass die jungen Menschen in ärztlicher Ausbildung viel seltener mit der Diabetologie konfrontiert sind, als das sicherlich dem Querschnittsfach angemessen wäre. Und in der Realität ganz konkret kann man sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer Notaufnahme seine ärztliche Ausbildung absolviert und es kommt ein Patient oder eine Patientin mit einem Unfall zum Beispiel rein, mit einem Knochenbruch, der zur OP muss und dieser Mensch trägt zum Beispiel ein AID-System, also der automatischen Insulinzulieferung und Messung. Und was passiert dann mit der Person? Also der junge Arzt oder Ärztin weiß gar nicht, was ist das überhaupt für ein Gerät? Was muss ich jetzt machen? Soll der Patient das zur OP dran behalten? Muss ich das abmachen? Und das ist natürlich nur ein Beispiel dafür. Es geht um Insulinanpassung und solche Dinge unter der OP. Die Wundheilung ist verändert. Also ganz viele verschiedene Fragen, die da zu klären sind. Und da wünschen wir uns schon, dass die Ausbildung auch des ärztlichen Nachwuchses auf einer sehr breiten diabetologischen Basis auch fußt.
Und das wird eben immer schwieriger. Wobei die EDG da ja auch selbst Initiativen ergriffen hat, um Nachwuchs zu gewinnen. Was tut denn die DDG, um junge Leute zu begeistern für die Diabetologie?
Ja, da tun wir wirklich eine ganze große Menge. Ein sehr wichtiger Punkt bei uns sind Stipendien. Wir haben Reisestipendien zu unseren Kongressen, wo wir den Nachwuchs fördern mit Zuschüssen zur Reise, also zur Anreise zum Kongress, aber auch vor Ort macht unsere AG Nachwuchs ein tolles Nachwuchsprogramm, extra zugeschnitten auf den Nachwuchs aus Ärzteschaft und auch aus der Wissenschaft. Und wir haben Promotionsstipendien, wo wir Promotionsvorhaben unterstützen. Wir haben Weiterbildungsstipendien, wo direkt die ärztliche Weiterbildung unterstützt wird und Projektförderung. Und wissenschaftliche Preise. Also wenn Sie sich das vorstellen, ich werfe mal eine Zahl in den Ring. Also 971.535 Euro haben wir im letzten Jahr für Stipendienpreise und Projektförderung ausgegeben, um den Nachwuchs zu fördern. Das ist eine ordentliche Zahl, oder?
Ja, ist fast ja eine Million, kann man ja schon fast sagen. Fast 1 Million Euro. Und soweit ich weiß, ist ja auch die Zahl der Reisestipendien immer weiter angestiegen in den letzten Jahren.
Ja, das ist unterschiedlich. Also wir bemühen uns darum, eine gute Zahl zu haben. Also beim Kongress sind es circa 100 Stipendiatinnen. Das soll natürlich eine gute Anzahl von Menschen sein, die davon profitieren. Gleichzeitig muss es aber auch realistisch sein, die Leute vor Ort richtig gut zu betreuen und über den Kongress zu führen und ein gutes Programm zu machen. Also das versuchen wir, davor versuchen wir eine gute Balance einfach auch zu halten. Und ja, unsere AG Nachwuchs ist ja auch total aktiv. Die machen sehr viel. Wir haben im Moment ein Projekt, was aus der Klausurtagung des DDG-Vorstands entstanden ist, gemeinsam mit der AG Nachwuchs, wo wir zum Beispiel Studierende zur Verankerung der Diabetologie-Medizinstudium befragen. Das haben wir schon mal gemacht, 2017, und das wollen wir gerne nochmal neu auflegen. Jetzt im November ist ganz frisch sozusagen die Befragung fertig geworden. Und das Ziel ist, dass wir dann auch die Fort-, also erstmal eruieren, wie viel Diabetologie findet statt. Und dann auch mal daraus dann auch einen entsprechenden Forderungskatalog vielleicht abbilden, den wir dann beim medizinischen Fakultätentag dort in die Mustercurricula einbringen. Da beschäftigen uns so Fragen, wie viel Platz bekommt denn zum Beispiel Endokrinologie, Diabetologie gegenüber anderen Fächern wie Rheumatologie oder Kardiologie innerhalb einer Vorlesung Innere Medizin eingeräumt, angesichts der großen Patientinnenzahlen.
Mhm. Also wirklich auch vielfältig und nicht nur beschränkt eben auf Stipendien, sondern auch so eine Art Basisarbeit, um dann die Diabetologie auch noch ein bisschen mehr in die Ausbildung zu integrieren. Können Sie denn sagen, ob diese Bemühungen der DDG auch schon Früchte tragen? Kriegen Sie da Rückmeldungen oder können Sie das irgendwie sehen, dass auch mehr Leute dann in die Diabetologie gehen? Oder gibt es vielleicht auch Rückmeldungen von der AG Nachwuchs? Die sind da ja vielleicht auch noch mal näher dran.
Naja, so in Zeiten des Fachkräfte- und Nachwuchsmangels ist man ja schon froh, wenn man die Zahlen halten kann. Also da haben wir jetzt nicht einen riesen Zuwachs dadurch, sondern man ist ja sozusagen froh, wenn man einfach junge Menschen für Diabetologie begeistern kann. Und es ist ja ein hochspannendes Fach, schon alleine mit der Digitalisierung und der Diabetestechnologie. Es gibt ja immer ganz viel Neues, viele neue medikamentöse Therapien in den letzten Jahren. Es wird an der Heilung des Diabetes geforscht mit Stammzellen und so weiter. Also es ist ja extrem sehr weitreichendes Feld. Und das muss man erstmal aber an die jungen Menschen herantragen, angesichts des Abbaus von Abteilungen, die sich damit halt beschäftigen. Also wir müssen ja quasi die Arbeit nachleisten, die jungen Menschen mit dem Fach überhaupt erstmal in Berührung zu bringen, wenn es halt in ihren Ausbildungsstätten nicht mehr ganz so viel Raum einnimmt.
Jetzt gibt es ja noch 8 Lehrstühle, die sich speziell mit Diabetologie beschäftigen. Sie haben es ja schon gesagt. Hat denn die DDG auch Möglichkeiten, da vielleicht ein bisschen einzuwirken, dass das mal wieder ein paar mehr Lehrstühle werden?
Ja, begrenzt, aber wir machen ja sehr viel politische Arbeit, engagieren uns auf Bundes- und Landespolitik und adressieren das Thema ja wirklich unermüdlich in unseren parlamentarischen Jahresempfängen, in einer wirklich sehr, sehr weitreichenden Pressearbeit. Wir haben viele politische Gespräche mit Mitgliedern des Bundestages und ja, also es ist auch schon an uns herangetreten worden, dass Menschen aus dem Gesundheitsausschuss das auch Anfragen entsprechend an die Landespolitik stellen wollen zu den Lehrstühlen und wir hoffen uns da schon Unterstützung auch aus der Politik.
Ja, aber ansonsten nimmt die DDG halt da viel selbst in die Hand, ne, bei der Fort- und Weiterbildung hier. Ich denke da natürlich an die Kurse zur Diabetologin-DDG und zur Adipositologin-DAG-DDG, so. Und es gibt natürlich auch ein großes Angebot für Gesundheitsfachkräfte. In dem Zusammenhang noch relativ neu ist ja die Diabetesakademie, deren Leiterin Sie auch sind. Was ist denn diese Diabetesakademie und was soll auch mit ihr erreicht werden?
Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein großes Haus und wir wollten gerne alles unter einem Dach haben, also die Fort- und die Weiterbildung. Und wenn jemand also Lust hat auf einen neuen beruflichen Input, dann kann er natürlich eine inhaltsstarke Weiterbildung machen und seine Karriere da in Schwung bringen. Und nach einer Weiterbildung hat man ja auch einen neuen Titel, also einen Abschluss. Das ist ja so diese Differenzierung so zur Fortbildung. Aber wir bieten eben auch Fortbildungen an, zum Beispiel eben unsere Tagungen und Kongresse. Da haben wir ja die beiden, also den Diabetes-Kongress mit ca. 6.000 bis 6.500 Teilnehmenden und die Diabetes-Herbst-Tagung mit 4.000 bis 4.500 Teilnehmenden jedes Jahr. Also gut 11.000 Personen nehmen auch jedes Jahr an unseren Fortbildungen teil und unseren Kongressen. Wir haben gemeinsam mit der Metrix auch eine Fortbildung zur Digitalisierung und wir wünschen uns natürlich auch, das noch weiter auszubauen, dieses Programm mit verschiedenen Online- oder hybriden Veranstaltungen. Aber insofern haben wir das versucht zu bündeln und zu systematisieren. Und es teilt sich so ein bisschen in ärztliche und nichtärztliche Fort- und Weiterbildung. Genau. Und insofern ist in der DDG-Welt nach Möglichkeit qualifiziert sich jemand zum Diabetologen und Diabetologin DDG und zertifiziert dann auch seine Einrichtung mit unseren Zertifikaten, Diabeteszentrum oder Exzellenzzentrum und ist dann wieder Weiterbildungsstätte und bildet wieder aus und dann schließt sich sozusagen der Kreis.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ideal dann natürlich, ne? Ja. Was ja auch noch ziemlich neu ist, ist dieses modulare Weiterbildungskonzept bei der Weiterbildung zur Diabetesassistentin DDG und oder auch zur Diabetesberaterin DDG. Und neu ist auch diese beiden ein bisschen zusammengefasst wurden unter dem Namen Diabetes-Edukation. Welche Veränderungen bringt das dann mit sich, dass es jetzt alles mehr in Modulen organisiert ist und warum waren diese Veränderungen nötig? Also vorher war es ja schon ein bisschen anders.
Ja, genau. Also wir haben uns da im Grunde genommen an die neuen Zeiten einfach angepasst. Also das ist ja etwas, was heute in die Lebenswelten von Menschen einfach besser reinpassen muss, sind zeitliche und räumliche Flexibilität. Also, dass man Weiterbildung macht nach seinen eigenen Bedürfnissen und Vorqualifikationen. Und wir haben uns da auch ein bisschen auf die Handlungsfelder ausgerichtet, also mehr Patientenfallarbeit und mehr praktische Handlungskompetenz. Es gibt so Setting- und Fallgruppenbezogene Aspekte. Zum Beispiel, wenn jemand in der Kinderdiabetologie arbeitet, dann gibt es eben im Modul Kinder, was man spezifisch machen kann. Oder wenn jemand in der Klinik oder im ambulanten Bereich arbeitet, dann kann man sich da entscheiden bei den Modulen, ob man eher eben ein Klinikmodul oder eher zum Beispiel etwas aus dem niedergelassenen Bereich nimmt. Insgesamt ausgebaut worden sind, was wir eben schon mal angesprochen hatten, Diabetes-Technologie, Telemedizin und Digitalkompetenz, was ja extrem wichtige, zukunftsweisende Themen sind. Dann ist der Unterricht inzwischen fast auch in vielen Bereichen der DDG-Akademie Blended Learning, also dass man 50% Online-Unterricht hat. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, weil Diabetes ist ja so Teamarbeit und wir wollen natürlich einerseits die Vernetzung fördern, andererseits die Flexibilität, dass man auch mal ja sich nicht so lange freistellen lassen muss oder keine weite Anreise hat und online teilnehmen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben bei den Diabetesassistenten das Kompetenzfeld Typ 1 und Gestationsdiabetes dazugenommen. Das gab es früher erst bei den Beraterinnen. Und damit auch diese Ausbildung der Diabetesassistentin inhaltlich gut aufgewertet. Und nach den ersten drei Modulen kann man schon abrechnen, sozusagen Diabetesassistentin zu sein und entsprechend, ja. Und jetzt ist ja neu auch noch das Pflegekompetenzgesetz und da ist ja auch eine also ein Wunsch sozusagen der Politik, auch die Qualifikation zu systematisieren und die Handlungsrahmenbedingungen für Pflegende auch zu verbessern. Und da werden die Heilkompetenzen sozusagen, also heilkundliche Kompetenzen auch ausgeweitet. Und wir haben uns da total gefreut, dass es da sozusagen auch einen Bereich gibt für Menschen mit diabetischer Stoffwechsellage, dass wir die Diabetesberatung, also die Diabetesberaterin, die DG dort reinbekommen haben in das Gesetz. Das ist ein toller Erfolg.
Das ist wirklich interessant, ja. Und dann bietet die DDG ja aber auch noch spezielle Kurse im Bereich Pflege an, ne? Das ist dann nochmal extra.
Genau, das soll aber erst nochmal ein bisschen ausgebaut werden. Also das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das haben wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen, da noch ein bisschen intensivere, also neben der Basisqualifikation auch noch intensivere Kurse anzubieten.
Also da wird es dann nochmal Neuerungen geben. Gibt es denn sonst noch Neuerungen, die geplant sind bei dem Kursangebot?
Im Moment, also wir haben die, also das, den Bereich Adipositas durch die Entwicklung des DMP Adipositas haben wir dort sozusagen auch eine Fortbildung jetzt im Angebot, die Sie schon angesprochen haben, wo man sozusagen, wenn man einen akademischen Background hat, kann man Adiposiologin DAG, DDG werden oder man aus dem nichtärztlichen Bereich kommt, aus Gesundheitsfachkraft kann man Adipositas-Beraterin werden. Und da bieten wir auch Kurse an, die dem Rechnung tragen, dass die Adipositas jetzt endlich auch wirklich anerkannt ist als Krankheitsbild und wir dort auch Menschen qualifizieren wollen, ja, um nachher auch schulen zu können im Bereich des DMP.
Was ganz interessant ist, finde ich, ist, dass es da ja auch Kooperationen gibt, nämlich mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, eben im Adipositas-Bereich und mit der Landesärztekammer Thüringen, glaube ich, im Bereich der Diabetes-Edukation, also dass man sich da auch nochmal Partner gesucht hat. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema und zwar mehrmals schon angesprochen, es gibt zwei große Veranstaltungen der DDG übers Jahr, die auch eine große Tradition schon haben, nämlich den Diabeteskongress. Der findet immer im Mai statt an Christi Himmelfahrt und die Diabetes-Herbsttagung im November. Und es wird ja immer wichtiger, bei solchen Veranstaltungen auch auf Nachhaltigkeit zu achten. Wie macht das die DDG? Was gibt's da für Initiativen, um Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten?
Also Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema, auch hier in der DDG-Geschäftsstelle. Und insofern verwundert es natürlich nicht, dass wir auch bei den Kongressen da sehr darauf achten. Und der allererste Aspekt fängt schon damit an, dass man entscheidet rechtzeitig, ob es ein Hybridkongress sein soll oder ein reiner Präsenzkongress. Klingt vielleicht komisch, weil man immer denkt, naja, wenn die Leute online teilnehmen können, dann ist das ja besonders nachhaltig. Aber die verbindliche Anmeldung, dass Leute sich entscheiden, ob sie hybrid teilnehmen, ob sie in Präsenz kommen, hilft uns unglaublich bei der Planung. Also das, wenn man viel mit Kongressen zu tun hat, weiß man das, dass das ganz wichtig ist, zu wissen, wer wird vor Ort sein. Und wie gesagt, uns ist der Netzwerkgedanke wichtig, deswegen findet die Herbsttagung rein als Präsenzkongress statt. Und dort bieten wir auch vergünstigte öffentliche Tickets an. Also wir fördern sozusagen da die Öffis, sozusagen die Anreise mit dem ÖPNV. Aber wir haben auch vor Ort ganz viele Maßnahmen schon seit Jahren umgesetzt, die wir immer weiter fortschreiben. Also wir haben alle Drucksachen reduziert. Wir haben die Anzahl der Programme deutlich reduziert, also so dass die Leute ihre Programmplanung mehr mit der DDG-App machen. Wir haben die DDG-App nicht mehr nur auf den Kongressen, sondern das ganze Jahr über bespielt, damit man die nicht immer wieder löschen und wieder neu installiert, sondern dass man auch immer die aktuellen Informationen der DDG hat, Pressemitteilungen, Stellungnahmen und so weiter und eben auch das Kongressprogramm. Wir werden in diesem Jahr erstmalig unsere Praxisempfehlung rein digital machen. Also wir sind gerade dabei auszurechnen, wie viel Kilogramm Papier wir da sparen und wie viele Bäume. Es ist erheblich, weil es wirklich, wirklich viel Kilogramm sind, also sehr viel Papier. Dann haben wir die Kongresstaschen weniger gemacht und die Taschen, die wir haben, sind schon seit vielen Jahren immer aus Recyclingmaterialien und insofern, ja, und die kann man halt eben wiederverwenden und die sind immer groß genug, dass man wirklich alles reinpacken kann, was man auf dem Kongress so erhaschen kann an Material. Wir bieten vegetarisches Catering an und wir haben ja Mindestabnahmen bei Catering, deswegen ist zum Beispiel eben auch wichtig zu wissen, wie viele Menschen werden kommen, damit man das realistisch planen kann. Und wir haben ja auch eine neue AG, Diabetes, Klima und Umwelt.
Und die beschäftigt sich dann auch mit solchen Fragen, die ihre Veranstaltungen betreffen.
Ja, das ist eine ganz neue AG. Die beschäftigen sich natürlich sehr viel mit Diabetes und Hitze und solchen Dingen. Aber die werden uns natürlich sicherlich auch in den nächsten Jahren beraten und mit Zahlen, Daten, Fakten zur Seite oder Ideen zur Seite stehen, was man noch weiter verbessern kann, auch auf den Veranstaltungen.
Merken Sie denn auch, dass die Kongresszentren, mit denen Sie zu tun haben, auch in diese Richtung gehen, dass sich da was verändert hat?
Ja, das also kriegt man schon immer mal wieder mit. Allerdings muss man dazu sagen, manchmal stehen die Dinge auch so ein bisschen im Widerspruch. Also wir würden zum Beispiel sehr gerne Mietmöbel nehmen, aber die sind so dermaßen teuer, dass wir uns in den letzten Jahren dafür entschieden haben, dass wir so Liegestühle und Regiestühle gekauft haben und die dann verschenkt haben, also aus Holz. Aber also das war auch sehr schön, haben sich die Kongressteilnehmenden total gefreut, dass sie dann, hat man in der Bahn die Leute mit dem Liegestuhl unterm Arm gesehen. Das war auch ganz schön mit DDG-Branding. Aber eigentlich würde man ja vielleicht lieber Mietmöbel nehmen, die dann immer wieder benutzt werden. Aber das ist wirklich zum Teil unglaublich teuer. Und insofern haben wir uns da mal dafür entschieden, auch mal welche denn einfach zu kaufen und zu verschenken. Die müssen immer brandschutzzertifiziert sein. Da kann man auch nicht alle immer nehmen. Also man kann nicht so ohne weiteres, ist man gar nicht frei in der Entscheidung, dass man vielleicht besonders nachhaltig angebautes Holz oder so nimmt, wenn die dann nicht diese Brandschutzzertifizierung haben. Also es ist so ein Kongress, ist ja extrem komplex.
Ja, ich mag schon, genau. Und bei den Stühlen ist es wahrscheinlich auch so, dass es teurer wäre, die wieder zurück zu transportieren und irgendwo einzulagern und dann wieder zum neuen Kongressort zu transportieren und so weiter. Ja.
Genau. Also das ist, ja, das sind ganz interessante Fragen mit, also Nachhaltigkeit ist ja wirklich, man denkt manchmal, man hat eine einfache Lösung und wenn man die dann weiterdenkt, also was ist jetzt nachhaltiger sozusagen, ein aus nachhaltigen Materialien hergestellter Kugelschreiber, der aber aus China kommt und eine sehr weite Anreise hatte oder ein nicht nachhaltig hergestellter Kugelschreiber aus Deutschland, der aber keine weite Anreise hatte. Also das sind ja Dinge, da muss man wirklich immer gut auch die Sachen bis zu Ende denken und braucht auch immer mal Beratung auch von Firmen, die sich da besonders gut damit auskennen und einem da ein bisschen helfen können, in, ja, da gute Entscheidungen einfach auch zu treffen, für einen guten ökologischen Fußabdruck zu sorgen.
Ja, noch eine Frage, die auch eigentlich mit den Veranstaltungen zu tun hat. Vor kurzem gab es ja die Neufassung der Musterfortbildungsordnung und das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil dadurch das Sponsoring von Fortbildungen erschwert wird. Können Sie kurz schildern, warum das so ist und was das für die DDG bedeuten könnte? Und vielleicht gibt es ja an der Sache auch noch mal was Neues, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern erzählen können.
Ja, also das Bestreben, wissenschaftliche Fortbildung sehr stark von Industrieinteressen also zu trennen, ist auch ein Bestreben, was die DDG schon seit sehr, sehr vielen Jahren, also das ist für uns einfach gelebte Praxis. Wir achten schon immer darauf, dass bei uns der wissenschaftliche Part des Kongresses komplett ohne Einflussnahme der Industrie zu besuchen ist. Also was bedeutet das? Zum Beispiel die Industrieausstellung ist in einem separaten Raum. Man kann alle Wissenschaftsprogrammteile besuchen, ohne dass man mit Werbung konfrontiert wird. Und das ist sozusagen uns ganz wichtig, dass wir das, dass den Menschen das klar ist, dass sie das auswählen dürfen, aber nicht müssen. Also man muss nicht durch eine Industrieausstellung gehen, um in sein Symposium zu kommen zum Beispiel, sondern das ist komplett getrennt. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Marktplatzgedanke, dass sich Unternehmen vorstellen mit ihren Innovationen und mit ihren neuen Produkten, mit Technologie, Manchmal haben wir auch verschiedene Sachen aus dem Bereich Ernährung oder Schulungsprogramme, Digitalisierung, dass all diese Firmen auch eine Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und es wird auch sehr stark nachgefragt und man kommt dort in Kontakt, kann auch mal sehr viel schneller eine Frage stellen an ein Unternehmen oder sich ein Gerät zeigen lassen, eine neue Pumpe, ein neues CGM-System oder sowas einfach vorführen lassen oder mal einen neuen Pen anschauen, ausprobieren, das ganze Haptische. Und insofern ist das auch ein Wunsch, den Menschen haben. Also über so einen Marktplatz zu schlendern, in Kontakt zu kommen, einen Kaffee zu trinken und dabei sich die neuen Sachen anzuschauen. Und man muss dazu auch sagen, dass natürlich ein Kongress extrem teuer ist. Also wir reden hier über Millionenbeträge, die sowas kostet. Kongresszentren sind extrem teuer und das Ganze, die Energiepreise, alles, das ist ja bei so einem Kongress auch ein wichtiges Thema. Da muss beheizt, belüftet, Müllabfuhr und so weiter. Und das muss ja auch gegenfinanziert werden. Und da sind wir einfach auch darauf angewiesen, Sponsoring zu bekommen. Das bekommt nicht die DDG, aber die Kongressagentur, die das alles ausrichtet. Und das ist etwas, ja, was die Kongresstickets wären erheblich teurer, wenn man kein Sponsoring hätte.
Also wenn jetzt zum Beispiel auch diese Musterfortbildungsordnung so in Kraft treten würde, wie es wahrscheinlich passieren wird, oder gibt es da noch?
Die ist ja schon in Kraft getreten sozusagen. Also die von der Bundesärztekammer gab es eben diese Empfehlung, die wurde auf dem Ärztetag in diesem Jahr verabschiedet. Und was die Ärztekammer gerne möchte, ist, dass sozusagen eine gesponserte Veranstaltung keinen Profit macht, also dass man sozusagen nur die Kosten im Sponsoring einwirkt, die man auch für das wissenschaftliche Programm nutzt. Und das ist bei einer kleineren Veranstaltung eigentlich kein Problem, wenn man jetzt sich ein kleines Seminar irgendwo vorstellt, man hat einen Raum und so viel Teilnehmende und Essen und so weiter. Aber das ist bei einem Kongress, der so komplex ist, wie wir es gerade besprochen haben, das weiß ich vorher nicht ganz genau, was wird der kosten. Und also die Sponsorinnen werden ein Jahr vorher angefragt, ob sie den Kongress sponsern wollen. Man hat die Verträge mit den Kongresszentren Jahre vorher. Und man weiß nicht genau, wie werden die Energiepreise sich verändern. Man hat also nicht die ganzen Nebenkosten, die sind nicht vorher immer alle gleich klar. Und insofern weiß man das erst am Ende nach dem Kongress. Ich weiß auch nicht vorher, wie viele Personen werden kommen, wie interessant finden Menschen unser wissenschaftliches Programm, kommen jetzt 6.000 oder 6.500, wie viel Einnahmen wird man über die Ticketpreise generieren? Das sind viele, viele Unbekannte, mit denen man da kalkulieren muss.
Also es ist eigentlich unmöglich, da ein Gleichgewicht sozusagen herzustellen.
Ist sehr, sehr schwer. Eigentlich geht das nicht. Und wie gesagt, und auch muss man auch dazu sagen, das Bestreben der Ärztekammer war ja völlig nachvollziehbar, dass man dann saubere Trennung eben hat. Aber wie gesagt, die haben wir bereits. Und man möchte natürlich ja das Sponsoring abkoppeln, so ein bisschen von dem wissenschaftlichen Programm für die Zertifizierung mit den CME-Punkten. Und das ist für uns, wie gesagt, schwierig insofern, dass die Kongresse ja auch einen gewissen Gewinn auch erwirtschaften für eine Fachgesellschaft, aus der dann wiederum die eingangs genannten Euro entstehen, die man eben in andere Sachen, also zum Beispiel hat man defizitäre Veranstaltungen, die man da gegenfinanzieren kann, oder man hat eben Projektförderung oder solche Dinge, die man aus diesen Geldern halt dann so finanziert.
Das ist ja jetzt auch was natürlich andere Fachgesellschaften auch umtreibt, logischerweise. Wie bindend ist denn diese Musterfortbildungsordnung und wie gehen die Gesellschaften und dann auch die DDG damit um? Denn ohne Sponsoring geht es ja anscheinend gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, wir hatten gemutmaßt, dass die, also dieses Modell Kongresse sozusagen, das war sicherlich nicht das Ziel der Bundesärztekammer, sondern da ging es sicherlich mehr um rein Pharma-gesponserte Veranstaltungen von einzelnen Unternehmen. Und insofern ist es vielleicht nicht mitbedacht worden, dass auch das ein Modell ist, wo Gelder generiert werden, die der Ärzteschaft und auch den Diabetes-Teams in unserem Falle zugutekommen. Und insofern, die Fachgesellschaften waren erstmal alle entsetzt, als sie das gelesen haben. Und Es sind auch einzelne Sponsoringleistungen plötzlich ausgeschlossen worden, wie zum Beispiel das klassische Industriesymposium. Also der Sponsoring-Begriff wurde auch sehr eng gefasst und betraf dann nur, dass ein Unternehmen einen Stand machen kann, um Werbematerial auszulegen zum Beispiel. Und die Symposien sind ja auch wichtig für die Unternehmen, dass die dann, und die sind ja auch als solche deklariert, also immer sichtbar. Wir trennen die übrigens auch zeitlich ganz klar vom wissenschaftlichen Programm, so dass jeder immer sehen kann, das ist das wissenschaftliche Programm der DDG und das andere ist das Industrieprogramm. Und sowas ist rausgenommen worden. Und die Ärztekammern müssen das jetzt in Landesrecht überführen sozusagen. Was wir uns sehr wünschen, ist, dass es ganz klare Vorgaben und Durchführungsregeln gibt, an denen wir uns orientieren können, damit wir unsere Kongresse gut planen können.
Also ist es noch ein bisschen ein schwebendes Verfahren und noch nicht ganz raus, wie das dann am Ende wird.
Jetzt käme die dumme Frage.
Dumme Frage.
Ja, Frau Witte, die DDG hat ja ihre Geschäftsstelle mitten in Berlin, ganz in der Nähe der Regierungsgebäude. Könnte denn die DDG-Geschäftsstelle nicht auch zum Beispiel in der brandenburgischen Provinz gelegen sein oder verbietet sich das von selbst?
Tja, da kann man vielleicht zwei Antworten drauf geben. Also einerseits ist uns ja gesunde Ernährung extrem wichtig und wir haben hier einen ganz tollen Sitz, wo ganz, ganz viele wunderbare Mittagslokale sind, sodass auch die Geschäftsstelle sich immer gesund und vielfältig ernähren kann. Aber Spaß beiseite. Wir sitzen natürlich hier der Politik sozusagen auf dem Beifahrersitz. Und wie schon gesagt, wir haben häufig auch Termine, mit Mitgliedern des Bundestages und wir sind eigentlich ganz froh, dass wir so nah dran sind an der Politik. Und die andere Frage, würde ich sagen, ist, ja klar, wenn das in Brandenburg ist, an irgendeinem schönen See, dann könnte ich mit dem Support zur Arbeit fahren. Das wäre doch super. Und wir wollen ja auch Bewegung fördern. Insofern, vielleicht könnte das auch in Brandenburg irgendwo sein.
Ja, dann sind wir mal gespannt auf die Zukunft. Und ja, dann danke ich Ihnen sehr für das interessante Gespräch mit Einblick in die Arbeit der DDG-Geschäftsstelle.
Ja, sehr gerne, Frau Finkenau.
Das war O-Ton Diabetologie zum Thema Nachwuchsgewinnung und Fort- und Weiterbildungsangebote der DDG. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten, bei Anna Romalis, Nils Kreff und Christian Duda und bei Gregor Hess und Günther Nuber aus der Redaktion.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.